Fragen könnte man sich beispielsweise bezüglich des Umgangs der Stadt mit dem Wasser in seinen verschiedensten Erscheinungsformen. Dem Wasser, das Wiesen sättigt und sie zur Masch macht. Dem bräunlichen Wasser der Oker, dem Wasser zum Brauen von Bier und Mumme und dem vielen Wasser, das die Suppe schlechter Zeiten dünn machte. Wer sich heute fragt, weswegen Straßen verlaufen, wie sie laufen, weswegen Braunschweig überhaupt mehrere Rathäuser hat, der findet die Antwort im Wasser bzw. im Kellergeschoss des Altstadtrathauses. Sigrid Hein ist eine der ehrenamtlichen Kräfte, die im Altstadtrathaus Aufsicht führen und die die Exponate gern erläutern.
Also man sieht hier in einem Relief dargestellt, Braunschweig, ursprünglich der breite Okerfluss mit den vielen Niederungen und auf einer Glasscheibe gezeichnet, die Stadt im Mittelalter ungefähr so um 1200 rum.
In verschiedenen Farben wird der ursprüngliche Zustand des Geländes dargestellt, auf welchem sich Braunschweig im Laufe eines Jahrtausends breit gemacht hat. Da floss die Oker noch an der Burg Dankwaderode vorbei. Der Platz, auf der sie errichtet wurde, ist im Relief gelb und dies gilt ebenso für etliche weitere Flecken, die noch heute im Stadtbild eine besondere Rolle spielen.
Wenn die Besucher hier vor dem Relief stehen, können sie sehr deutlich erkennen, dass sich Braunschweig aus den fünf Weichbilden entwickelt hat. Wir sehen zum Beispiel im vorderen, im südlichen Bereich die Ägidienkirche und dort sehen wir, dass sie exponiert lag, also auf einer wirklich schon vorhandenen Sandbank. Und das bot sich einfach an, in solchen Niederungen auf Erhöhungen zu siedeln. Das ist zum Beispiel der Ägidienbereich, der sehr viel höher lag.
Ebenso liegen die Altstadt mit St. Martini, die Neustadt und die Siedlung Alteweg mit St. Martini erhöht. Was erklärt, dass Braunschweig neben dem Burgplatz noch mehrere kleine Unterzentren aufweist? Schritte in Richtung einer Stadt taten die Bürger und Herzog Heinrich der Löwe. Erstere, indem sie sich Rathäuser wie jenes der Neustadt am Hagen und der Altstadt bauten. Letztere, indem er um alle fünf Siedlungskerne einen schützenden Ring aus Umflutgraben und Mauer legte. Für mehrere Jahrhunderte gab es zwischen den Siedlungskernen noch Platz, allerdings erst, nachdem Aufschüttungen eine Bebauung zuließen. Mit der Größe der Stadt gewannen Belange der Infrastruktur an Bedeutung. Zum Bauen war trockener Grund nötig, aber zum Leben war Wasser in vielerlei Hinsicht nachgefragt und diesen Aspekt veranschaulicht ein Fundstück, welches bei Bauarbeiten am Hagenmarkt wieder ans Tageslicht kam. Es handelt sich um einen Eichenstamm, der Besuchern schon dadurch auffällt, dass er schwarz und ungeschlacht, wie er ist, eine Vitrine füllt. Bei genauerem Ansehen fällt auf, dass darin von einem bis zum anderen Ende eine unterarmdicke Bohrung verläuft. Ernst Zöpfgen kennt den Zweck, zu dem der Baumstamm irgendwann vor mehr als 600 Jahren im Boden verschwand.
Das ist immer das, womit man die Leute überrascht, dass es hier schon so etwas gegeben hat, nämlich eine Wasserleitung, die kilometerweit, in diesem Falle von der Wiesenstraße zum Hagenmarkt, in einem anderen Fall vom Jödebrunnen in der Nähe der Münchenstraße hier bis zum Altstadtmarkt oder in die Altstadt hinein das Wasser geleitet hat, schon im Mittelalter. Und zwar in ausgehöhlten Baumstämmen. Und ausgehöhltes Holz heißt Pipe, Pipe, Pipeline. Das waren damals die Wasserleitungen, mit denen ist zum Beispiel hier also auch der schöne Brunnen auf dem Altstadtmarkt 1408 gespeist worden.
Die Frage, wie man damals einigermaßen rationell in tausende Eichenstämme solche Bohrungen trieb, muss der Historiker Ernst Zöpfgen offen lassen. Er spricht einen Löffelbohrer als Möglichkeit an. Eine Idee, wie ein solches Gerät ausgesehen haben könnte und wie man sich seiner bedient haben könnte, kann der Feinmechaniker Peter Dietrich, Heimatpfleger von Hagsbüttel, nachreichen.
Wenn Sie eine Pampelmuse ausschälen, ja, so ähnlich ist der Löffel, auch nur oben, damit mit langem Stiel und ein Querholz. Und damit zweimal angefasst und gedreht. Und die Verbindung waren Kupferrohre, die wurden innen reingesteckt und damit wurden miteinander verbunden.
Womit sichergestellt war, dass das Wasser des Jödebrunnens im Südwesten der Stadt über 2 Kilometer bzw. jenes der Quelle im Bereich der heutigen Wiesenstraße seine Abnehmer im Stadtgebiet erreichte. Auch ein Metallstück besagter Art findet sich, ziemlich korrodiert, aber klar die ursprüngliche Manschettenform aufweisend, neben dem Baumstamm in der Vitrine. Bis ins 19. Jahrhundert, als am südlichen Stadtrand, am einstigen FBZ, ein Wasserwerk mit Turm errichtet und ein modernes Leitungsnetz gelegt wurde, waren die Pipen in Betrieb. Jene Epoche kennzeichnet die Industrialisierung und ein Wachstum in die Fläche, nach Westen, Norden und Osten. Den Stadtkern prägte noch einige Jahrzehnte uralte Fachwerkarchitektur. Die Nacht des 14. Oktober 1944 setzte ihrem Dasein ein Ende. Derzeit bildet ein Ölgemälde den Schlusspunkt der stadtgeschichtlichen Sammlung. Dieses Bild überliefert und überhöht den Abgang eines einst aus feuchten Niederungen erstandenen Gebildes. Bomben und Feuer des Zweiten Weltkriegs verzehrten es und hinterließen ein wüstes Areal von Schutt und Asche.